Deutschlandfunk.
Manchmal muss man an den Ort des Geschehens.
Hi Markus, ich bin jetzt hier in Brüssel am Bahnhof.
Brüssel, die Heimat doppelt frittierter Pommes, oder ist es Südamerika? Egal, anderes Thema. Brüssel ist vor allem Schauplatz einer der ganz großen Fragen von Krieg, Frieden und Wiederaufbau. Da haben wir unsere geschätzte Kollegin Bochum Kim hingeschickt.
Brüssel, Midi. Dafür, dass hier über die Zukunft der Ukraine und auch über den Verlauf des Kriegs entschieden wird. Also die Hütte irgendwie auch brennt, um ehrlich zu sein. Russische Agenten, die ihr Finger im Spiel haben sollen, ist ganz schön ruhig. Aber vielleicht ja auch kein Wunder, weil weiß ja auch keiner, was hier hinter den Kulissen alles so abgeht, ne?
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Bochum Kim und Markus Wolf.
So, ihr habt gerade Bo gehört in Brüssel auf der Spur von was verdammt Großem.
Es reicht nicht, dass wir in Europa die finanzielle Unterstützung der Ukraine wie bisher fortsetzen.
Bundeskanzler Friedrich Merz sagt das kurz vor dem großen EU-Gipfel. Es geht um die eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank. Und den Gipfel, den beobachten gerade andere mit Hochdruck und wir auch. Wir zeichnen hier am Donnerstag morgen auf, also vor dem Start des Gipfels.
Wochenlange, monatelange Krisendiplomatie geht da vielleicht gerade zu Ende. Mehr als 200 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Vermögenswerten liegen in der EU. Ein Großteil davon bei einer einzigen Firma in Brüssel namens Euroclear. Und die sollen jetzt genutzt werden als Sicherheit für den Wiederaufbau der Ukraine. Deren Chefin, also die Chefin von Euroclear, wurde vermutlich sogar von einem Mitarbeiter mit guten Kontakten in russische Geheimdienstkreise bedroht, laut Berichten des EU-Observers.
Diese Firma ist also, um es mal sehr diplomatisch zu formulieren, in etwas hineingeraten und wir klären, wie das passiert ist. Wir sind Markus Wolf und
Bochum Kim.
Bei What the Wirtschaft schauen wir alle zwei Wochen auf große und kleine Wirtschaftsthemen. Diese Woche schauen wir also auf die Frozen Assets, auf die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank, die irgendwie der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen. Und die Details dieses irgendwie, die klären wir. Und wir klären auch, was hinter den Meldungen steckt, dass jetzt die russische Zentralbank Euroclear auf Schadensersatz verklagt und welche Aussicht auf Erfolg das hat.
Euroclear im Zentrum der Geopolitik. Und der Firma, der ist das natürlich massiv unangenehm.
Die Chefin von Euroclear, Valérie Aubin, die hat sogar einen berühmten belgischen Künstler, René Magritte, bemüht, um zu sagen, wie sie das alles findet.
Ça, ce n'est pas parce que vous écrivez dans une loi « c'est du cash » que ça le sera. Nous sommes dans le pays de Magritte, ceci n'est pas une pipe. C'est un peu la même chose ici, ceci n'est pas du cash.
So kurz übersetzt heißt das, nur weil sie in ein Gesetz reinschreiben, das Geld da, das ist Cash, stimmt diese Aussage noch lange nicht. Valérie Aubin sagt hier, wir betreten Magritte-Territorium, das hier ist keine Pfeife. Das sei hier also genauso, sagt sie, das hier ist kein Cash. Euroclear, von Pfeifen, Kassenwärtern und Milliarden.
Also es sieht ziemlich boxig aus. Laut Google Maps bin ich hier auch. Aber ich finde nirgendwo so ein Schild oder irgendwas, wo Euroclear steht. Aber es muss hier sein. Viel Stahl, viel Beton, viel Glas. Ich habe mir vorhin mal so Google-Rezension durchgelesen. War ganz witzig. Es war alles so zwischen ja, gut ausgestattetes Bürogebäude, aber auch User mit russischem Namen, die schreiben ein Stern, return my money.
Google Reviews als Stimmungsbarometer. Also Bo, du warst ja in Brüssel und du hast dir dieses Firmengebäude mal vor diesem ganzen EU-Gipfel jetzt zumindest von außen angeschaut.
Ja, und was vielleicht gar nicht so verwundert, wenn man die Menschen in Brüssel fragt, ob sie überhaupt wissen, was da in ihrer Stadt passiert, dann waren die meisten ehrlicherweise ziemlich ratlos.
Do you know what is behind us in this building?
No. Behind what? No. Sorry.
Have you heard of Euroclear?
Yes. Is it here? I was just thinking about this whole issue a few days ago. I was thinking, where in Brussels is this building situated? Because I had no idea.
Das ist halt auch das Tolle in Brüssel. Du siehst alle Akzente des Englischen, die man sich vorstellen kann. Also diese Firma Euroclear, von der nicht wenige sagen, von der hängt de facto das Schicksal der Ukraine ab, ist ein privat organisierter Finanzdienstleister. Aber was macht Euroclear eigentlich genau? Was ist das für ein Business? Wir wissen, da liegen die russischen Gelder. Aber was heißt das, da liegen die Gelder? Wie genau liegen die da überhaupt? Und warum ist es so kompliziert, da ranzukommen?
Euroclear verwahrt nämlich keine Koffer voller Rubel, sondern meist Wertpapiere, Aktien oder Staatsanleihen. Denn Euroclear ist ein, und jetzt gehen wir rein, in eine sehr, sehr sehr spezielle Branche, Zentralverwahrer oder auf Englisch Central Securities Depository, CSD. Ein Depot für das Vermögen seiner Kunden quasi, klingt wie eine Bank, ist es aber nicht direkt. Und damit wir nicht total lost sind, haben wir uns mit Leuten verabredet, die das besser erklären können, mit dem CEO von Clearstream, dem Chef von Clearstream. Das ist im Prinzip eine Firma, die fast genauso funktioniert wie Euroclear, nur sitzt Clearstream zumindest teilweise in Deutschland, in Eschborn bei Frankfurt und ist eine Tochter der deutschen Börse.
Mein Name ist Sam Riley. Ich bin zuständig für Clearstream global, und zwar Clearstream Security Services, Wertpapierdienstleistung auf Deutsch übersetzt. Und zwar haben wir eine internationale Settlement Depository in Luxemburg und ein der deutsche damalige genannt Kassenverein in Deutschland sind wir auch für zuständig als Clearstream unterhalb der deutschen Börse.
Da geht mir einfach das Herz auf. Das ist einfach eine herrlich internationale Folge, die wir haben. Und es hätte uns natürlich auch gleich einfallen können, dass wir dieses Business einfach als Kassenverein beschreiben. Also irgendwer muss die Mannschaftskasse der Investoren verwalten. Und das tut eine kleine Gruppe von diesen Zentralverwahrern weltweit. Zwei der allergrößten sind Euroclear, die Brüsseler, und Clearstream, die in Eschborn sitzen und zum Teil auch in Luxemburg. Und mit denen konnten wir sprechen. Euroclear haben wir angefragt. Und naja, also wir haben eine sehr freundliche Antwort bekommen, die so wie sagte wie, Leute, wir haben gerade keine Zeit. Und sagen wir mal so, also auch vor Ort waren die jetzt nicht so super glücklich, dass ich vorbeigeschaut habe.
Die freuen sich jetzt nicht über jeden Besuch aktuell.
Nee.
Sam Riley ist also der CEO von Clearstream in Eschborn oder Luxemburg. Und wenn man mit Menschen wie Sam Riley und Menschen aus dieser Branche allgemein spricht, dann wird auch schnell klar, dass sie manchmal vielleicht Probleme haben, auf einer Party direkt jetzt zu erklären, was sie machen. Aber wir haben Sam Riley gebeten, das trotzdem mal zu tun, denn alle schauen ja gerade auf dieses Business der Zentralverwahrer.
Und zwar geht es darum, wenn jemand eine Aktie oder Anleihe an die Börse kauft, man wählt sich natürlich eine Anleihe oder eine Aktie aus und gibt ein Order weiter an die Börse. Normalerweise durch eine Bank, ja, eine Hausbank. Diese Order wird dann ausgeführt an die Börse. Die Bank macht das natürlich dann für sie. Nur das ist nur die Order auf der Börse selber, ja. Und wir als ein CSD, also ein Central Securities Depository oder Kassenverein sozusagen, sind dafür zuständig, um sicherzustellen, dass wenn wir die Bestätigung solcher Orders bekommen, dass wir dann auch mal die Stücke liefern und die Gelder natürlich in die andere Richtung liefern.
Also, das ist vielleicht schon der erste Hinhörer für alle. Wenn jemand eine Aktie oder eine Anleihe kauft, egal ob das jetzt ihr als Privatperson seid oder ihr als russische Zentralbank, wenn ihr das seid, dann wird am Ende bei einem Zentralverwahrer oder, let's call it Kassenverein, bei einer dieser Firmen eine Meldung eingehen. Hey, bitte vermerkt das mal in eurem System. Ihr habt zwar ein Depot bei eurer Bank oder so, aber am Ende wird diese Aktie bei einem Kassenverein verwahrt. Und das ist ja schon ehrlicherweise irgendwie irre und ich kann mir vorstellen, davon haben viele auch noch nie gehört. Diese Firmen, von denen kaum jemand bisher gehört hat, die sind quasi die wichtigsten Tresore für Wertpapiere.
Und so als Kassenverein ist man dazu auch noch etwas anderes, nämlich so eine Art Geburtshelfer. Wir haben ja sehr verschiedene Vergleiche, die wir bemühen, um das irgendwie sichtbar zu machen, dieses Business. Eine Art Geburtshelfer für neue Anleihen.
Aber wir machen Anleiheemissionen für Firmen, für Supernationals, also staatliche Unternehmen und für den Staat auch selber auch teilweise. Ne? Also in Deutschland machen wir die Emissionen mit der Bundesbank zum Beispiel für die deutsche Anleihe und auch natürlich für europäische Anleihen machen wir auch über unsere internationale CSD auch.
Also eine Firma wie Clearstream, und das gilt auch für Euroclear in Brüssel, die ist der Ort schlechthin, an den ihr als Investor geht, wenn ihr Anleihen haben möchtet. Und der Ort schlechthin auch, wo ihr als Staat oder Firma eure Anleihe ausgebt. Fachwort emittiert. Hier treffen sich also Verkäufer und Käufer. Das ist wie eine riesige virtuelle Markthalle. Und dieses Business, das diese Firmen wie Clearstream oder Euroclear betreiben, das ist am Ende im Prinzip eine Plattform für die gesamte Welt, sagt auch Sam Riley.
Und hier geht es nicht nur, wie gesagt, um europäische. Wir haben vietnamesische Firmen, die eine Anleihe betreiben auf der Eurobond-Plattform, die gekauft werden von einem großen Fonds in Australien zum Beispiel. Also es ist ja nicht unbedingt nur mit Europa zu tun, aber in Europa haben wir dieses große internationale Emittenzmöglichkeit, um größere Anleihen zu emittieren weltweit in verschiedene Währungen.
Sprich, wenn die russische Zentralbank jetzt noch Anleihen von einer, sagen wir mal, vietnamesischen Firma hätte kaufen wollen, dann hätte das auch noch hier in Europa passieren können. Die Welt kauft es. Eschborn, hier bei uns in Frankfurt, produziert es. Man produziert hier Finanztitel. Sam Riley und Co. nennen das ja tatsächlich Produkte. Firmen wie Clearstream und Euroclear sind also unfassbar große und wichtige Global Player.
Global Player, aber man muss sagen, keiner kennt dich. Und wir haben uns gefragt, wie ist es denn eigentlich, in so einer Branche zu arbeiten, die plötzlich im Rampenlicht ist? Bis eben noch so ein Conversation-Stopper auf einer Party und plötzlich hängen alle an deinen Lippen und sagen, erzähl mir mehr von deinen Frozen Assets.
Ja genau, so stellen wir uns die Welt vor. Wir haben uns deshalb mit noch jemandem aus der Branche unterhalten, mit Nishan Lechumikantan. Der arbeitet bei der Helaba Invest in einem ähnlichen Bereich wie Sam Riley und Co. Post-Trading heißt das. Also alles nach dem eigentlichen Trade eine Aktie. Und wir haben uns gefragt, ob es nicht gerade schräg ist für Leute in dieser Branche, dass dieses absolute Nischenthema des Finanzmarkts jetzt so viel Aufmerksamkeit kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere auch für die jungen Leute, die kennen das Wort wahrscheinlich gar nicht. Ich muss natürlich auch sagen, ich habe eine Bankausbildung, Bachelor und Master, und das Thema wurde da auch nie thematisiert, sondern das habe ich wirklich on the job kennengelernt und erlernt.
Ja, ne, die besten Geschichten, die lernt man immer noch im Leben. Nishan Lechumikantan hat uns auch erklärt, im Prinzip sprechen wir hier von einer gesamten Branche, die sich mit dem Post-Trade beschäftigt. Also, während ihr zu Hause auf der Couch sitzt und denkt, ach, entspannt, kurz mal eine Aktie von irgendeiner Firma kaufen, setzt sich eine ganze Kette an Businesses in Bewegung und kümmert sich. Und für die Feinschmecker, da gibt's drei Teile von.
Erstens das Clearing. Hier wird sortiert und abgesichert. Man prüft, wer wem was schuldet, welche Risiken entstehen und welche Sicherheiten hinterlegt werden. Zweitens das Settlement, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Das ist der Moment, in dem Geld und Wertpapiere tatsächlich den Besitzer auch wechseln. Und drittens Verwahrung und Nachbearbeitung.
Also, falls ihr da tiefer rein wollt, Clearing, Settlement und Verwahrung. Das sind so die großen Bereiche, um die es hier geht, oder anders gesagt?
Der Handel ist das Versprechen. Post-Trade ist das Einlösen dieses Versprechens.
Und der Grund, warum ihr wahrscheinlich noch nie was über Post-Trading oder Zentralverwahrer gehört habt, ist, solange das alles funktioniert, redet halt niemand drüber. Und jetzt sind sie aber auf einmal die Cool Kids on the Block, kann man sagen. Alle wollen über sie reden, denn sie sind einfach das Rückgrat des Weltfinanzsystems.
Gleichzeitig wird natürlich hinterfragt, wo zentrale Infrastrukturen sitzen und wem man im Krisenfall vertraut. Also wo stehen diese Tresore, nenne ich sie mal, und wer kontrolliert sie? Die EU will zum Beispiel unabhängiger werden und nicht alles über London oder den USA abwickeln. Somit sind Clearing und CSDs keine technische Randnotiz mehr, sondern ein, wie Sie schon sagen, ein geopolitischer und wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor.
Was ihr da gehört habt, ist wahrscheinlich nicht euer Handy, das klingelt, sondern das Handy von unserem Interviewpartner. Der hat nämlich, wie ihr euch vorstellen könnt, aktuell viel zu tun. Und damit kommen wir auf unseren Russland-Case zurück. Die russische Zentralbank hatte einen großen Teil ihrer Währungsreserven in europäischen Wertpapieren angelegt. Und die lagen, ziemlich wenig beachtet, im Euroclear-System in Brüssel.
Und warum macht eine Zentralbank das? Zum einen möchte sie vielleicht die eigene Währung stabilisieren. Dafür braucht man vor allem Euro oder Dollar. Oder sie möchte für Importe zahlen. Auch eine Sache, wofür man oft Euro oder Dollar braucht. Und wenn eine Zentralbank viel Euro oder Dollar hat, dann stärkt das auch das Vertrauen in das jeweilige Land. Das lief auch lange für Russland so. Diese ganzen Anleihen, die lagen da bei Euroclear, alles gut für Russland, bis das Land dann die Ukraine flächendeckend überfallen hat im Februar 2022. Da kam dann die Entscheidung, die G7 inklusive der EU frieren diese Vermögenswerte der russischen Zentralbank ein.
So, und jetzt habt ihr als mittlerweile mindestens sehr gut gebildete Zentralverwahrer-Nerds natürlich die Frage, sorry, aber wie stellt man es bitte an, dass man von diesem Zentralverwahrer das Geld halt nimmt? Naja, man blockiert es erstmal. Das heißt, nichts davon darf die EU verlassen. Wichtig, eingefroren heißt nicht enteignet. Russland ist aktuell weiter formal der Eigentümer von dem Geld, kommt aber nicht mehr ran, weil es eingefroren ist. Nochmal Sam Riley von Clearstream dazu.
Normalerweise gibt es diese ursprüngliche Kapital, die denn geliehen wurde, wird denn zurückgegeben. Ja? Das heißt, man hat eine Laufzeit, in der Laufzeit kriegt man Zinszahlung und am Ende der Laufzeit kriegt man das gesamte Kapital, die man geliehen hat. Ja? Und so passiert das, wenn ein Anleiher sanktioniert ist, aus gewissen Gründen, dass in erster Linie ist dieser Wertpapier, dieser Anleiher, wird ja gesperrt. Ja? Man kann das nicht verkaufen, man kann das nicht bewegen und man kann das quasi nichts damit erstmal machen. Ne? Aber im normalen Fall wird diese Anlage immer noch ja, trotzdem eine Zinszahlung ausschütten und dementsprechend wird dann auch Geld auf diese Konto gebucht, der wiederum auch gesperrt wird, weil der Ursprung dieses Geld ist von der Anlage, die gesperrt ist.
Also, das russische Konto bei Clearstream füllt sich quasi, obwohl es eingefroren ist und die Anleihe wird nach ihrem Ablaufen, also eine Anleihe kann ja manchmal 3 Jahre, 10 Jahre laufen oder länger, die wird dann wieder zu Cash. Magic. Und so kommt es, dass diese 185 Milliarden Euro, die an russischem Vermögen bei Euroclear lagen, sich jetzt so langsam in Cash verwandelt haben. Aber auch das kann Russland vielleicht theoretisch interessieren. Rein praktisch heißt es aber, ihr habt jetzt immer noch ein gesperrtes Konto. Jetzt sind nur, da ist da Cash drauf statt Staatsanleihen. Aber dieses Cash wird gleich noch interessant, wenn es darum geht, wie genau die EU an diese Gelder ran möchte.
So, aber das, was da gerade beiläufig erwähnt wurde, war ja auch schon Thema in der EU. Zinserträge. Die Zinserträge, die dieses russische Geld abgeworfen hat, die werden jetzt auch schon genutzt, um die Ukraine zu unterstützen. Damit wurde ein Tor aufgemacht für weitere Schritte. Und da, liebe Leute, da wird's juicy. Wir haben ja schon erzählt, Zinsen aus dem russischen Staatsvermögen, das in Brüssel liegt, werden schon für die Ukraine eingesetzt. Auch nicht unbedingt zur Freude Russlands, muss man da natürlich sagen. Da hat man gesagt, okay, lieber Kassenwart, diese ganzen Investments, die gehören ja der russischen Zentralbank. Da lassen wir auch definitiv die Finger von. Aber die Zinsen, das ist ja technisch gesehen nicht das eigentliche Eigentum Russlands. Das, liebe Ukraine, das kriegt ihr.
Genau, und jetzt gibt's seit Jahren aber schon immer wieder Stimmen, die gesagt haben, naja, die Zinsen sind das eine, das sind ein paar Milliarden im einstelligen Bereich, aber im Vergleich zu den dreistelligen Milliardensummen, die eigentlich die Vermögenswerte sind, sind das ja Peanuts. Warum greifen wir eigentlich nicht direkt auf diese Summen zu? Warum nicht? Und die Antwort war meistens:
Nous sommes dans le pays de Magritte, ceci n'est pas une pipe.
Wir sind im Magritte-Territorium. Erstens also, die Anleihen sind immer noch Anleihen und die konnte man nicht einfach zu Cash machen. Die müssen erstmal auslaufen quasi, Punkt 1. Das ist mittlerweile bei einem Großteil dieser Gelder aber der Fall.
Heute ziehen wir das komplette Register, weil jetzt geht's ins Salvador Dali-Territorium. Also schön Dada und Chaos, ihr kennt diese wegschmelzenden Uhren. Denn jetzt ist die Debatte, dieses Geld gehört Euroclear formal nicht. Das ist Punkt 2. Wir haben das gerade ja von Sam Riley gehört. Das Geld gehört der russischen Zentralbank. Und ein privater Dienstleister wie Euroclear denkt sich dann, naja Leute, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der mehr als 100 Milliarden Euro bei uns liegen hat, ist jetzt kein kleiner Kunde, gar keine Frage, dann ist dieser Kunde vielleicht in Zukunft so gar nicht mehr bereit, zu uns ins Geschäft zu kommen. Und wenn das dann meine anderen Kunden sehen und hören, dann sind die ja auch nicht amused und wollen auch nicht mehr mitmachen.
Genau, hier braucht es also irgendwie eine Art von Kreativität, könnte man sagen. Deshalb gibt es jetzt seit Mitte Dezember einen neuen Plan der Europäischen Kommission und der heißt Reparations Loan, also ein Reparationskredit. Der heißt also nicht, wir nehmen alle Frozen Assets und schicken die direkt rüber an die Ukraine, sondern, und jetzt kommt Finanzpolitik-Magie. Die Anleihen, die bei Euroclear in Brüssel lagen, sind ja mittlerweile größtenteils zu Cash geworden. Und jetzt würde die EU-Kommission sagen, ihr kauft jetzt eine neue Anleihe von uns, ihr Euroclear, ihr verwandelt euer Cash da auf diesem russischen Konto wieder zurück in eine Anleihe der EU-Kommission. Somit ist die russische Zentralbank nicht ihr Geld los, sondern das Geld hat einfach die Form gewechselt und ist wieder eine Pfeife geworden. Ihr erinnert euch, Magritte und die Dinge, die anders sind, als sie scheinen. Das Besondere an dieser Anleihe ist aber, normalerweise werden so eine Anleihe ja irgendwann zurückgezahlt. In diesem Fall finanziert die Anleihe ein Kredit, der in die Ukraine geht. Der muss allerdings erst dann überhaupt beglichen werden, wenn Russland irgendwann an die Ukraine Reparationen zahlt. Also Russland zahlt sich am Ende selbst aus. Finanzmagie.
An dieser Stelle muss man sagen, Markus, ich will einen Kunstpodcast mit dir, weil Markus kam mit diesen ganz tollen Kunstideen die ganze Zeit um die Ecke. Aber zurück zum Thema. Genau hier geht es mit der Kritik an der Idee los. Denn diese Konstruktion, die basiert ja auf einer recht simplen Annahme, die aber alles andere als sicher ist. Dass Russland irgendwann Reparationen zahlen wird. Kann man Russland also sagen, naja, ihr habt ja noch 150 plus x Milliarden, aber halt nur für den Fall, dass ihr selbst Reparationen an die Ukraine zahlt? Ist das überhaupt machbar?
Und was passiert, wenn das nicht passiert? Wer haftet denn eigentlich für diesen Kredit? Und genau das fragt sich auch Euroclear gerade und das Heimatland von Euroclear, Belgien. Und da hat uns einer der Passanten vor der Euroclear-Zentrale seine Sorgen ziemlich genau nennen können.
I think our Prime Minister is certainly not an idiot. He doesn't rely very much on European solidarity when things are going to go sour. What they want us to release is a third of our GDP. If ever we are condemned in courts to pay back that money to Russia, Belgium is dead. Come on, what they are doing is crazy. Because we know how Europe does work. Europe, the European Union is something which is wonderful, but solidarity is not its best feature. Okay?
Viele Gefühle, viele, viele Gefühle. War ganz spannend. Also ich bin ja einfach sozusagen davor gewesen, habe Leute angequatscht und vielleicht ist es Brüssel, aber sehr viele Leute waren dann doch sehr, sehr gut informiert und dieser Mann hat mir ziemlich klar gesagt, er ist da total dagegen, das ist viel zu viel Geld, das ist viel zu großes Risiko und am Ende ist halt Belgien das Land, das angezählt wird.
Ja, und man merkt auch, dass dieses Schreckgespenst von wir müssen im Zweifel ein Drittel unseres GDPs aufbringen, falls eine Schadensersatzforderung kommt, die macht den Leuten in Belgien schon ein bisschen Angst. Und das ist auch ein bisschen auf der Linie, die der belgische Außenminister kürzlich, Maxime Prévot, auf einem Gipfel gesagt hat.
We consider the option of the reparations loan the worst of all.
Ihr habt's gehört, es gibt keine große Begeisterung aus Belgien. Die wollen nicht mitmachen. Zero Points aus Belgien für diesen Vorschlag. Dabei geht's Belgien nicht um Pro- oder Kontra-Ukraine, denn die Befürchtung Belgiens ist halt, hey Leute, wenn es juristisch knallt, dann landen die Klagen nicht bei der EU, sondern vor belgischen Gerichten gegen Euroclear und indirekt gegen Belgien als Sitzstaat.
Und das ist nicht mehr nur eine theoretische Befürchtung. Russlands Zentralbank hat tatsächlich relativ pünktlich vor diesem EU-Gipfel interessanterweise Klage eingereicht und fordert gigantische Summen an Schadensersatz von Euroclear für das Einfrieren dieser Assets. Vorerst nur von einem Moskauer Gericht, aber so einen Plan wie den der EU, den gab es eben noch nie. Es gibt keinen Präzedenzfall, keinen juristischen Prozess, an dem man sich orientieren kann. Und das sorgt natürlich auch nicht unbedingt für Vertrauen.
Die EU wiederum sagt, ach Leute, wir packen das. Promise. Das Ganze ist eine gemeinsame europäische Entscheidung und kein belgisches Abenteuer. Die Kommission argumentiert, es geht nicht um Enteignung, sondern um eine Konstruktion, die völkerrechtlich vertretbar sei. Man nutze die Vermögenswerte als Sicherheit, das Eigentum bleibe formal ja russisch und bewege sich damit innerhalb des Rechtsrahmens. Aber ist das überhaupt so? Stimmt das? Wir haben gedacht, wir fragen mal den Juristen.
Es klingt ja bisher so ein bisschen wie so eine He-Said-She-Said-Situation. Belgien sagt, um Gottes Willen, die EU sagt, komm, lass mal alle optimistisch sein. Und über allem schwebt natürlich die Frage, wie ein Hackbeil, fliegt uns diese Idee juristisch irgendwann um die Ohren?
Diese Gefahr sehe ich eben nicht. Ja, die halte ich für sehr, sehr gering und die entsprechenden Risiken für deutlich überzeichnet.
Wir haben mit jemandem gesprochen, der sich seit Jahren mit genau diesem Thema auseinandersetzt, Patrick Heinemann.
Ich bin Rechtsanwalt in Freiburg, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Und ich bin international vernetzt in einer Arbeitsgruppe, die sich eben mit dem eingefrorenen russischen Zentralbankvermögen beschäftigt.
Patrick Heinemann sagt ganz pragmatisch, wenn wir über Risiken reden, dann müssen wir unterscheiden, nicht nur, ob etwas völkerrechtlich zulässig ist, sondern ganz praktisch, kann uns Russland überhaupt was? Er nennt das Prozessrisiken. Also was kann passieren, wenn wir die moralisch und juristisch vermeintlich richtige Entscheidung treffen?
Ja, in rechtlicher Hinsicht stellt sich ja die rein praktische Frage, könnte die Russische Föderation, könnte die Russische Zentralbank dagegen irgendwo erfolgreich vor Gericht ziehen und Schadensersatz einklagen?
Der EU kommt dieser Einschätzung sicher ganz recht, aber das ist ja einfacher gesagt als geglaubt. Deswegen sind wir mit Heinemann mal das Klagen-ABC durchgegangen. Brace yourself. Fangen wir da an, wo die russische Zentralbank gerade tatsächlich klagt. In Russland.
Sie klagt vor einem Moskauer staatlichen Schiedsgericht gegen Euroclear. Die russische Justiz ist, wie wir alle wissen, nicht unabhängig. Und das hat wiederum zur Folge, dass also Urteile der russischen Justiz in der Europäischen Union aus verschiedenen Gründen einfach nicht vollstreckbar sein werden. Ja, also das ist letztendlich erstmal nur eine große Show, die da stattfindet.
Also, Russland kann im eigenen Land Urteile produzieren, wie sie wollen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man damit an Euroclear rankommt. Dann würde ich sagen, next step, next Angst. Russland klagt von einem belgischen oder einem deutschen Gericht.
Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil dadurch nämlich Russland die Staatenimmunität aufgeben würde, auf die sie sich ja beruft.
Also das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist ein Grundsatz des Völkerrechts, der besagt, dass die Hoheitsakte eines Staates nicht von Gerichten eines anderen Staates überprüft werden können. Wenn jetzt also Russland sagt, wir würden das gerne hier einmal überprüfen lassen, dann würden sie im Prinzip sagen, sie sind nicht mehr immun und würden ihre Immunität aufgeben. Und dass das nicht im russischen Interesse ist, überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht.
Weiter geht's im Klagebingo. Wir haben jetzt Russland, wir haben Deutschland und Belgien abgeräumt. Wie sieht's aus? Könnte Russland sagen, hey, wir ziehen gegen euch direkt vor den Europäischen Gerichtshof?
Könnte Russland oder seine Zentralbank vor einem europäischen Gericht, also einem Gerichtshof der Europäischen Union, klagen? Das halte ich auch für relativ unwahrscheinlich. Die Schwelle für eine solche Haftung liegt sehr, sehr hoch. Ich sehe aktuell noch nicht, dass die erreicht ist. Da müsste also der Unionsgesetzgeber vorsätzlich gegen wesentliche Grundsätze des Unionsprimärrechts, also die Verträge, gehandelt haben. Das sehe ich aktuell auch noch nicht.
Es wird juristisch also enger, laut Patrick Heinemann, für die Russische Föderation. Und eine weitere Möglichkeit gibt es natürlich noch, internationale Gerichte.
Internationale Gerichte sehe ich auch keine Zuständigkeit, denn Russland erkennt weder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch den Internationalen Gerichtshof an.
Ich habe das Gefühl, das macht er nicht zum ersten Mal, dieses Klagen-ABC. Ich habe das Gefühl, der wurde schon öfter gefragt, was kann Russland noch?
Und es entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass Russland viele Abmachungen auf internationaler Ebene nicht anerkennt und jetzt ihnen sozusagen die Optionen ausgehen, sich auf irgendeins dieser Abkommen zu berufen, um zu klagen. Es bleibt eine Option noch, die man auch immer wieder hört, die auch in Belgien immer wieder angesprochen wird: Investitionsschutzabkommen und Schiedsgerichte, die diese Investitionsschutzabkommen eventuell durchsetzen könnten.
Diese Investitionsschutzabkommen, die schützen eben nicht die beteiligten staatlichen Vertragsparteien, sondern eben private Investoren. Ja, und die russische Zentralbank ist kein privater Investor.
Ich habe letztens junge Leute über Juristen sprechen hören und da hat eine gesagt, gesprochen wie Buch. Ich finde, das passt in diesem Moment sehr gut.
Ja, es ist schon interessant, weil diese Investitionsschutzabkommen ja tatsächlich von Unternehmen genutzt werden können, wenn ihnen irgendeine Art von Schaden entstanden ist in einem anderen Land. Und das sind quasi private Gerichtsbarkeiten. Deswegen hat da Belgien auch ein bisschen Respekt vor, dass so ein Gericht am Ende angerufen werden könnte. Aber auch hier sagt Patrick Heinemann, das funktioniert nicht ganz. Und er bringt auch noch einen Punkt, der fast schon so eine Art Killerargument ist. Selbst wenn du irgendwann klagen wolltest, wo genau ist eigentlich der Schaden? Weil der Plan sieht ja vor, es sei keine Enteignung, sondern ein Umbau.
Es findet ja keine Enteignung statt, sondern es werden statt des Bargelds, das aktuell bei Euroclear liegt, werden ja EU-Schuldtitel einfach dort hinterlegt, ja? Die also AAA-Qualität haben und deswegen also eigentlich dem Bargeld, das bisher da liegt, in der Qualität in nichts nachstehen.
Okay, juristisch klingt das im ersten Moment alles ehrlicherweise ziemlich stabil. Aber das große Gegenargument ist ja eher praktisch. Vertrauen, Finanzplatz Europa, unsere Zukunft, Präzedenzfall, was passiert dann? Heinemann hat uns aber dazu gesagt, hey, wenn das Vertrauen in den europäischen Finanzplatz wirklich so fragil wäre, dann hätte man das ja schon 2022 sehen müssen, da als das russische Geld eingefroren wurde. Das ist jetzt aber natürlich Heinemanns Auslegung, das muss man auch dazu sagen. Es gibt sehr wohl Stimmen, die sagen, nein, das wird Folgen für uns haben und auf das Vertrauen.
Ja, und er sagt auch, das ist ja kein willkürlicher Zugriff. Man muss sowas immer begründen, also ein Ausnahmezugriff auf die Assets einer Zentralbank. Das ist ein Sonderfall und dieser Sonderfall ist völkerrechtskonform, denn Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen und damit ist das Umwandeln von russischem Staatsvermögen eine Reaktion auf den Angriffskrieg und ein Zurückholen von Geldern, die der Ukraine ohnehin zustehen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, sag mal, es gibt doch auch russische Vermögenswerte in Germany, da hat man doch mal was gehört. Was ist denn eigentlich damit los? Der belgische Premier hat da ein ziemlich lustiges Bild aufgemacht. Das dickste Huhn ist Belgien, aber es laufen in der Gegend halt auch noch andere Hühner rum. Damit meinte er halt die Nachbarn. Laut Europäischem Parlament könnten zum Beispiel in Luxemburg russische Staatsvermögen in der Größenordnung von 10 bis 20 Milliarden Euro liegen. Die luxemburgische Regierung sagt aber, auf gar keinen Fall, bei uns liegen weniger als 10.000 Euro russisches Geld.
Ja, und die deutsche Bundesregierung sagt, also den Umfang möglicher Vermögenswerte der russischen Zentralbank, den kann man auf gar keinen Fall offenlegen wegen Datenschutz. Also so ein bisschen wirkt es auch wie so eine Not-in-my-Backyard-Geschichte. Also Hauptsache, Belgiens Finanzdienstleister soll jetzt die Gelder umwandeln und nicht wir. What a time to be alive, kann man sagen, Bo. Hühner, Pfeifen und ein Kassenwart, eine Firma, von der die meisten noch nie gehört haben, hoffentlich jetzt mehr darüber verstehen durch unsere Folge. Diese Firma wird von Russland mit Klagen überzogen. Das alles recht strategisch, genau vor einem EU-Gipfel, muss man sagen. Mitten in Brüssel bei Euroclear liegen riesige eingefrorene russische Vermögenswerte und plötzlich geht es darum, dieses Geld zu bewegen, ohne es offiziell anzutasten.
Denn eingefroren heißt, Russland bleibt formal Eigentümer. Russland wird nicht enteignet, Russland kommt halt einfach nicht mehr ran ans Geld. Und genau das war die Idee von der EU, daraus halt einen Hebel zu machen. Die Vermögenswerte sollten die Grundlage sein und als Sicherheit dienen, um einen großen Kredit für die Ukraine möglich zu machen. Ein sogenannter Reparationskredit.
Genau. Ich habe trotzdem, muss ich sagen, noch ein paar Fragezeichen im Kopf, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, und so haben es uns auch alle Gesprächspartner gespiegelt, soll die Ukraine nur das Geld für diesen Reparations Loan zurückzahlen, wenn Russland wiederum Reparationsleistungen an die Ukraine zahlt. Das heißt, Russland kommt nur an sein Geld, auch wenn sie selber Geld an die Ukraine zahlen. Irgendwie scheint Russland hier also doch mehr als 100 Milliarden Euro zu verlieren in dieser ganzen Konstruktion. Und das ist zumindest etwas, was bei mir so ein paar Fragezeichen noch hinterlässt, ob das nicht doch wie eine Enteignung gewertet werden kann. Juristen wie Patrick Heinemann sagen aber, die ganz großen Klage-Horror-Szenarien sind eher unwahrscheinlich, aber es bleibt natürlich ein politisches Risiko.
Naja, Belgien und Euroclear haben immer wieder gewarnt, für uns wird das juristisch heikel werden und vor allen Dingen das ganze Große, das große Picture, das Vertrauen in Europa, in den europäischen Finanzmarkt, das wird Schaden nehmen. Trotzdem bleibt es ein politischer Drahtseilakt. Wer haftet, wenn es knallt? Und welchen Präzedenzfall schafft Europa damit?
Time will show, würde ich sagen. Die Hosts dieser Folge und Autoren waren Buch und Kim, das bist du, und Markus Wolf, das bin ich.
Faktencheck von Laura Matausch und Lino Kruckenberg.
Der Producer der Folge war Shukri Gustmann.
Redaktion Anne Göbel. Und wir sagen
tschüss und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.